Es ist Karfreitag und wir alle sitzen zu Hause. Wir sind nicht zusammen, so wie wir das eigentlich gewohnt sind, um diese besonderen Gottesdienste an diesem Wochenende zu feiern. Wir schauen uns diese aktuellen Ereignisse jetzt irgendwie aus der Ferne an. Eigentlich ist ja diese Passionswoche eine Zeit, wo man das, was damals passiert ist, auch nochmal sehr intensiv miterleben kann. Es gibt normalerweise Gottesdienste, wo die Stationen des Leidensweges Jesu nochmal miterlebt werden können. Es gibt sogenannte Ostergärten, wo das passiert. Manchmal werden Kreuze aufgestellt, so wie hier hinter mir. Es werden Kerzen angezündet. An Ostersonntag wird häufig auch nochmal mit dem Licht gespielt. Es wird alles hell. Es wird das Abendmahl gefeiert und das eben dann auch in der Gemeinschaft. Und das alles ist jetzt irgendwie nicht möglich. Das bedeutet aber auch, dass das ein wenig den Effekt hat, dass wir vielleicht die Situation der Jünger damals ein klein wenig besser nachvollziehen können. Wir sind jetzt plötzlich alleine. Wir sind auf uns allein gestellt, so scheint es jedenfalls. Wir sind vielleicht auch ein wenig verzweifelt. Jesus ist nicht mehr da, er ist gefangen genommen, er ist weg. Wir sehnen uns danach, jetzt wieder die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern haben zu können und die Gemeinschaft auch mit Jesus, gerade mit ihm. Aber nein, er wird gefangen genommen, er wird geschlagen, beleidigt und am Ende hingerichtet am Kreuz. Und diese Verzweiflung, diese Einsamkeit können wir jetzt vielleicht ein wenig nachvollziehen. Und dennoch diese Distanz, die wir jetzt haben aufgrund der aktuellen Situation, wo wir keine Gottesdienste feiern können, dem wollen wir als Gemeinde, als Kirche des Nazareners in Wächtersbach ein Stück weit entgegenwirken. In den letzten Wochen, da haben wir vor allem Audioaufnahmen gemacht, die man sich im Internet auf unserer Webseite oder auch per CD anhören konnte. Und nun haben wir uns dazu entschieden, ein wenig näher aneinander heranzutreten, indem wir auch noch eine Videokomponente dazu nehmen. Diejenigen mit Internetzugang, die können sich das jetzt gerade auch anschauen. Vielleicht schaut auch der ein oder andere zu, der sonst gar nicht mit uns als Gemeinde verbunden ist. Dem gilt natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle. Wir sind Gemeinde und gerade dann, wenn es schwierig wird oder wenn es vielleicht auch schwierig wird, zusammenzukommen, rein physisch gesehen, dann macht sich das aber doch bemerkbar, dass wir zusammengehören und dass wir nicht auf diese Versammlungen, diese Gottesdienste per se angewiesen sind. Wir können auch so gemeinsam Gottesdienst feiern und den Ereignissen gedenken und uns neu auf Jesus besinnen, und wir können sogar das Abendmahl feiern. Wer jetzt zu Hause sitzt und sich das hier anhört oder anschaut, der kann sich ein Stück Brot nehmen und Traubensaft oder, wenn er das nicht hat, vielleicht einfach einen Keks und ein Glas Wasser und nachher, wenn wir dazu kommen, dann auch das Abendmahl mitfeiern. Es ist unser gemeinsamer Herr Jesus Christus, der uns verbindet. Und das ist viel wichtiger als diese gemeinsamen Veranstaltungen, auch wenn die natürlich auch einen ganz großen Stellenwert haben. Und so lade ich uns ein, diesen Karfreitagsgottesdienst gemeinsam zu begehen, ihn mitzufeiern und auch vor unserem Herrn jetzt ins Gebet zu kommen, vor ihn zu treten und ihn zu bitten, uns gerade in dieser aktuellen Zeit, in diesem Moment nahe zu kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, vielleicht verstehen wir in diesen Tagen und Wochen ein wenig besser, was es bedeutet haben muss, als du am Kreuz warst und die Jünger weggelaufen waren, zumindest viele davon, und wo du selbst dann gesagt bzw. gespürt hast, was es bedeutet, wenn man von Gott auch noch verlassen ist. So wie viele von uns das vielleicht in diesen Tagen wahrnehmen, wo wir uns denken, wo ist Gott eigentlich? Und wir können jetzt noch nicht mal den Trost in der Gemeinschaft haben. Wir wissen, dass Karfreitag nur Teil 1 des ganzen Ostergeschehens ist. Und dennoch wollen wir uns ganz bewusst auf diese Verlassenheit besinnen, die du empfunden hast. Und wir wollen verstehen, wie und warum und auf welche Weise du diese Verlassenheit durchlebt oder überwunden hast. Und was das für uns heute eigentlich bedeutet. Was ist damals eigentlich geschehen am Kreuz, an Karfreitag, an diesem Tag, der so schrecklich erscheint? Und wir bitten dich, dass du Wege findest, auch wenn wir in den verschiedenen Wohnzimmern uns gerade befinden oder in verschiedenen Häusern und nicht beieinander sind, dass du uns nahe kommst und uns tröstest. Das ist das Wunderbare, das wir erleben dürfen, auch an Karfreitag. Und wir bitten dich, dass wir schon heute ein wenig von dem erleben dürfen, was dann eigentlich an Ostersonntag geschehen ist. Dieses Wunder. Wir danken dir, dass du uns nahe bist und dass wir zu dir kommen können, dass du auch heute noch lebst und dass wir uns neu bewusst machen können, was du damals getan hast. Segne uns in dieser gemeinsamen Zeit des Gottesdienstes und wir danken dir dafür. Amen. Wir wollen das Geschehen von Karfreitag noch einmal nachempfinden und uns anhören, was damals eigentlich geschehen ist. Und dazu hören wir die Schriftlesung aus Markus Kapitel 15. Ich habe dazu Alexander Subkowski gefragt oder gebeten, uns diese Stelle vorzulesen.
Und gleich am Morgen hielten die hohen Priester eine Beratung ab, zusammen mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat. Und sie fesselten Jesus, führten ihn ab und übergaben ihn an Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm: Du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn schwer. Pilatus aber fragte ihn noch einmal: Antwortest du nichts? Siehe, wie sehr sie dich anklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass Pilatus sich wunderte. Zum Fest aber pflegte er, ihnen einen Gefangenen freizugeben, den sie sich erbitten konnten. Es war aber ein Mann mit dem Namen Barabbas im Gefängnis zusammen mit anderen Aufrührern. Sie hatten beim Aufruhr einen Mord begangen. Und das Volk ging hinauf und bat ihn, nach diesem Brauch zu verfahren. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er merkte, dass ihn die hohen Priester aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas freigeben sollte. Pilatus aber fragte sie noch einmal: Was wollt ihr? Was soll ich mit dem machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie zurück: Kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Da wollte Pilatus das Volk zufriedenstellen. Er gab ihnen Barabbas frei und ließ Jesus geißeln und übergab ihm, dass er gekreuzigt werden sollte. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das heißt ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen. Und sie legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Dann grüßten sie ihn: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, fielen auf die Knie und huldigten ihn. Als sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und zwangen einen Mann, der gerade vom Feld kam, ihm das Kreuz zu tragen. Das war Simon von Kyrene, der Vater des Alexander und des Rufus. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Und sie wollten ihm Wein mit Myrrhe zu trinken geben, aber er nahm es nicht und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das los, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und auf eine Tafel war seine Schuld geschrieben: Der König der Juden. Und sie kreuzigten zwei Räuber mit ihm, einen rechts und einen links von ihm. Und die vorübergingen, schmähten ihn und schüttelten ihre Köpfe und riefen: Ha, der du den Tempel abbrichst und ihn in 3 Tagen wieder aufbaust. Hilf dir nun selber und steig vom Kreuz herab. Ebenso verspotteten ihn auch die hohen Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und sagten zueinander: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige, die dabei standen, das hörten, sagten sie, siehe, er ruft nach Elia. Da lief einer hin und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf einen Stab, wollte ihm zu trinken gehen und sagte, halt, lasst sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sagte, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm gefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgegangen waren. Als es schon Abend wurde, es war ja Rüsttag, das heißt der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartet, und wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon gestorben wäre. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab, wickelte in ihn das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang zum Grab. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt war.
Wir befinden uns im Gefängnis. Dort finden wir einen Mann mittleren Alters, der gerade einen Brief schreibt an einen lieben Freund. Und er beginnt seinen Brief damit, seinem Freund wirklich deutlich zu machen, wie gern er ihn hat, wie sehr er die gemeinsame Freundschaft wertschätzt und wie verbunden er sich auch mit ihm fühlt im Glauben an Jesus Christus. Und so schreibt er, ich bete dafür, dass das Vertrauen in Gott, was uns beide ja total verbindet, in dir immer stärker wird. Mann, als du mir gezeigt hast, dass du mich wirklich lieb hast, da habe ich mich echt voll gefreut. Deine Liebe, die hat mich getröstet. Und es war einfach super zu sehen, wie du andere Christen auch wieder aufgebaut hast. Nun ist es so, dass unser Briefautor zwar hier sehr positiv beginnt, aber gleichzeitig auch weiß, dass dieses Schreiben leider keine ganz einfache Angelegenheit ist. Denn sein Freund wurde von einer dritten Person sehr respektlos und damit eben auch verletzend und schlecht behandelt. Der Schreiber hat nun aber diese dritte Person kennengelernt während seines Gefängnisaufenthalts und sich ebenfalls sehr gut mit ihr angefreundet. Ihre Beziehung, die ist gewachsen wie so eine Vater-Sohn-Beziehung. Und diese Person war sogar zum Glauben gekommen. Und nun wünscht sich der Autor eben, dass sein lieber Freund, an den er den Brief schreibt, und diese Person, die er kennengelernt hat und die seinen Freund verletzt hat, dass die beiden sich miteinander versöhnen. Er möchte sozusagen die Brücke sein zwischen diesen beiden Parteien. Und so macht er also zu Beginn seines Briefes klar, wie wichtig ihm die Beziehung zu dem Adressaten ist. Und gleichzeitig sagt er auch, ich weiß, dass du verletzt worden bist. Aber weißt du was? Wenn du unsere Beziehung richtig wertschätzt, dann würde ich dich einfach bitten, dass du diese dritte Person ebenso behandelst, wie du mich behandeln würdest, dass du sie ebenso als einen Freund betrachtest, wie ich dein Freund bin. Und hey, wenn dir Schaden entstanden ist, setz das auf meine Rechnung. Wenn jetzt der Adressat nicht besonders herzlos ist, und wir haben ja gehört, dass er ein ganz besonders lieber Bruder in Christus ist, dann wird er wahrscheinlich auf diese Bitte eingehen. Denn wer ja zu Beginn mit so einer Liebe überschüttet wurde von dem Briefautoren, wie es dem Adressaten hier passiert ist, dann wird er vermutlich genauso liebevoll auch reagieren wollen. Dieser Brief, von dem ich rede, den finden wir tatsächlich im Neuen Testament. Das ist ein Brief, über den gar nicht so oft geredet wird. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass der ein oder andere sich denkt, hä, von diesem Brief habe ich ja noch nie was gehört, wusste gar nicht, dass der existiert. Es ist der sogenannte Philemon-Brief. Der ist so kurz, dass er gar keine Kapitel hat, sondern einfach nur 25 Verse. Und das ist ein Brief, der von Paulus stammt. Er ist dieser Gefangene im Gefängnis und er schreibt an seinen engen, lieben Freund Philemon. Die dritte Person, die Philemon geschädigt hat, ist der Sklave Onesimus. Leider ist es bei diesem Brief so, als würde man in einen Film, der schon angefangen hat, hineinplatzen und man kennt irgendwie den gesamten Kontext, den gesamten Zusammenhang nicht. Es fehlen so ein wenig die Hintergründe und wir können tatsächlich im Einzelnen nur spekulieren, was tatsächlich dahinter steckte. Allerdings können wir davon ausgehen, dass dieser Sklave Onesimus seinen Herrn Philemon wohl aus irgendwelchen Gründen weggelaufen ist und ihn damit auch respektlos behandelt hat. Wir müssen wissen, weggelaufene Sklaven, die wurden sogar häufig gekreuzigt, so wie Jesus an Karfreitag. Dieser Onesimus hatte Paulus kennengelernt, er war sogar zum Glauben an Jesus Christus gekommen und zwischen Onesimus und Paulus war eine wirklich vertrauensvolle Beziehung entstanden. Und nun will Paulus also hier vermitteln in dieser Situation. Und ich lese uns aus diesem Philemon-Brief nochmal ein paar Verse vor, die Verse 8 bis 20, damit wir nochmal einen kleinen Einblick hier kriegen. Paulus schreibt an Philemon: In Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Ich schicke ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen, Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Bereite mir diese Freude in Christus. Also nochmal. Paulus weiß seine Freundschaft zu Philemon zu schätzen. Und genau deshalb möchte er ihn ganz herzlich bitten. Onesimus ist nicht mehr einfach nur irgendein Sklave, sondern du, Philemon, und ich, Paulus, wir sind mit ihm im Glauben verbunden. Nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Natürlich leugnet Paulus nicht, dass Onesimus etwas falsch gemacht hat, dass er sich falsch verhalten hat. Und er sagt dem Philemon sogar auch, du kannst jetzt mal beweisen, wie barmherzig, oder er sagt eigentlich, nein, er sagt genau nicht, dass Philemon jetzt mal beweisen könnte, wie barmherzig er ist und ihm eine zweite Chance geben könnte. Das wäre für einen Herrn sehr gutmütig gewesen. Sondern er geht noch viel weiter und sagt, nimm ihn an wie einen gleichberechtigten Partner, wie einen Bruder in Christus, wie einen Freund, nimm ihn an wie mich. Und was die Schulden angeht, setz es auf meine Rechnung. Man kann diesen Philemon-Brief sehr lange studieren. Man kann jetzt überlegen, was war denn der Grund, warum der Onesimus wahrscheinlich weggelaufen ist. Und übrigens, wie wurden diese Sklaven denn dann eigentlich behandelt? Was sind denn die Hintergründe? Und wie hatten er und Paulus sich eigentlich kennengelernt? Und warum schickt ihn Paulus jetzt zurück? Wir verstehen da manches nicht. Aber was definitiv interessant ist und was wir verstehen können an dieser Stelle ist, dass wir hier ein ganz lebendiges und lebhaftes Beispiel davon haben, dass das Ereignis von Karfreitag nicht nur irgendeine nette Geschichte ist, an die wir uns jetzt halt erinnern, sondern dass wir ein echtes und lebendiges Bild davon bekommen, dass das Kreuz diese Welt verändert. Und es sind mir zwei Dinge wichtig an dieser Stelle. Erstens, ja, es ist jetzt Karfreitag und wir erinnern uns an diese Ereignisse rund um Jesu Leiden und Sterben. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Und wir machen das natürlich, um uns auch nochmal neu bewusst zu machen, dass Jesus das erlitten hat, was wir in dieser Welt auch erleiden. Schmerz und Leid und Zerstörung und Krankheit, die Konsequenz von Intrigen, von Schuld, von menschlichem Versagen, von Feindschaft, von Hass, von Machtsucht, von Egoismus, von Götzendienst. Und in den Momenten, wo wir in diesem Leben rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In meiner ausweglosen Situation, in meinem Leben, in der Epidemie, in der wir uns gerade befinden, dann hat Jesus das am Kreuz schon längst mit uns gerufen. Er hat es erlebt, noch viel heftiger, als wir es hier erleben können. Und nun können wir natürlich auf der einen Seite hervorheben, wie Jesus ja damals in der damaligen Situation Opfer von irgendwelchen Intrigen wurde. Das halt jetzt sehr doof gelaufen ist für ihn. Und ja, wir wissen, das ist historisch passiert und es war auch so eine politische Situation. Und ja, das ist tatsächlich auch ein Teil der Wahrheit. Aber auf der anderen Seite heben wir häufig auch hervor, dass durch dieses Karfreitagsgeschehen ja unsere persönliche Schuld vergeben wurde, wenn wir das für uns annehmen. Dass Jesus ja an unserer Stelle gestorben ist. Also dass wir da so eine geistliche und theologische Betrachtungsweise haben. Und auch das ist absolut richtig und auch besonders wichtig, gerade wenn wir uns die Frage stellen, wem sollten wir eigentlich vertrauen, wenn wir ewiges Leben haben möchten? Dass Jesus unsere Schuld vergeben hat und dass er die getragen hat, das ist essentiell wichtig. Aber beide Male gibt es eine Gefahr. Auf der einen Seite ist die Gefahr, dass wir die Kreuzigung nur als ein ja, irgendwie tragisches Ereignis sehen, das keine Relevanz mehr für uns hat heute. Und auf der anderen Seite kann es passieren, dass wir so fixiert darauf sind, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben, dass wir am Ende nur auf uns und unsere Ewigkeit schauen und wir in dem Ereignis gar keine Relevanz sehen für heute. Und nicht nur für uns, sondern für die gesamte Welt. Wir müssen aber beides tatsächlich zusammen betrachten. Wer jetzt in dieser Zeit, wo wir ein wenig mehr Zeit zur Verfügung haben, hoffentlich jedenfalls, wer da sich mal die Geschichte Israels zu Gemüte führt, der wird feststellen, dass da irgendwie ganz lange Zeit ganz, ganz viel Gewalt und chaotische Zustände herrschten. Von der Gefangenschaft in Babylon bis dann zur Zerstörung des Tempels mehrere Jahrzehnte nach den Geschehnissen an Karfreitag und Ostern gibt es ganz, ganz viel, was man da berichten könnte. Das heißt, Jesus war in eine Zeit gekommen, in der die Menschen jahrhundertelang gelitten hatten, wo es ganz verschiedene Machtspiele gegeben hatte, wo Gewalt an der Tagesordnung war, wo man Gott immer wieder gelästert hatte und wo sein Eingreifen ganz, ganz weit weg erschien. Und wir wissen auch, nach Jesu Kreuzigung und nach seiner Auferstehung hörte das Ganze nicht auf. Bis heute gibt es unzählige Beispiele davon, dass das, was wir Sünde nennen, dass sich das auf alle mögliche Art und Weise auf unsere Lebensbereiche auswirkt und ausbreitet, dass wir davon beeinträchtigt sind, dass wir wirklich bis zum Anschlag leiden. An persönlichen Streitigkeiten, Genauso wie an den Kriegen in dieser Welt, da können wir erkennen, dass das ein wirklich tödlicher Teufelskreislauf ist, der nicht aufhört, wo Gewalt mit Gewalt vergolten wird. Es sei denn, es ist einer da, der wie Paulus bei Onesimus und Philemon vermittelnd eintritt. Einer, der sagt, setz das auf meine Rechnung. Es sei denn, es kommt einer und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An Karfreitag kam die Zerstörung, die Sünde, die Angst, das Misstrauen und das Leid in dieser Welt zu ihrem Höhepunkt, da, wo der Sohn Gottes am Kreuz starb. Doch seitdem gilt, das Kreuz hat die Welt verändert. Natürlich bis in alle Ewigkeit hinein. Aber Jesus ist nicht im Himmel in der Ewigkeit für uns gestorben, sondern hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und das zeigt Auswirkungen. Auswirkungen wie bei einem Paulus, der von einem Christenverfolger zum Apostel wurde, der nun für Versöhnung zwischen einem verletzten Herrn und einem schuldigen Sklaven eintreten kann. Es zeigt Auswirkungen in unserer Menschheitsgeschichte, wo das Geschehen am Kreuz Menschen dazu sogar bewegte, für die Abschaffung der Sklaverei einzutreten. Es zeigt Auswirkungen in unserer jüngeren Geschichte in diesem Land, wo Menschen von der Hoffnung an Christus so motiviert sind, dass sie beten und dass ein ganzes Land plötzlich wieder Einheit erleben darf. Und es zeigt Auswirkungen in unserem persönlichen Leben, wo wir verändert werden oder verändert werden dürfen vom Geschehen am Kreuz und von der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Wo wir eintreten dürfen auch für Frieden zwischen Menschen und wo wir für ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes einstehen dürfen. Wo hat es dich schon verändert? Was ist es, was dich hier verändern könnte? Wir haben als erstes festgehalten, das Kreuz verändert die Welt. Und als zweites können wir festhalten, dass Gott wurde, was er schon immer war und dass wir hier sehen, wie Liebe aussieht. Was meine ich damit? Natürlich ist es nicht das Holzkreuz per se, das etwas verändert. Also hier so ein paar Balken, Holzbalken, die verändern gar nichts. Und es ist auch nicht die Kreuzigung, die etwas verändert. Neben Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt und das waren nicht die ersten und auch nicht die letzten, die von den Römern gekreuzigt wurden. Das Kreuz, das verändert dadurch die Welt, dass Jesus Christus hier am Kreuz als der lebendige und liebende Gott offenbar wird. Natürlich hat er sich schon davor als ein liebender Gott gezeigt. Aber am Kreuz wird wirklich sein ganzes Wesen deutlich, sein Wesen der Liebe. Der Theologe N.T. Wright, der schreibt, am Kreuz wurde Gott das, was er schon immer war und gewesen ist. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, dass Gott deutlich macht, dass er nicht nur heilig und herrlich ist, sondern auch liebevoll und barmherzig und gnädig. Am Kreuz jedoch wird das volle Potenzial seiner Liebe sichtbar. Hier am Kreuz wird der Teufelskreislauf von Sünde, Gewalt und Schmerzen durchbrochen. Hier zeigt Gott, dass sein Wesen Liebe ist. Am Kreuz schafft Gott die Möglichkeit, dass Menschen nicht mehr Sklaven sind, dass sie nicht mehr in der Schuld Gottes stehen, dass sie nicht mehr wegrennen müssen. Und nochmal, das, was hier am Kreuz passiert, das ist nicht nur deshalb geschehen, damit du und ich als individuelle Personen Vergebung für unsere Schuld erhalten. Das auch. Aber das, was am Kreuz geschehen ist, ist in der Realität geschehen, in dem Schmutz dieser Welt. Es ist real. Dieser Kreislauf wurde durchbrochen. Und seitdem wir wissen, wie Liebe wirklich aussieht, oder seitdem wissen wir, wie Liebe wirklich aussieht, und dass sie so aussieht wie Jesus, der Sohn Gottes, der am Kreuz hängt, und wir wissen seitdem, dass die Welt wirklich verändert ist. Seit dem Kreuz ist es möglich, dass Menschen wie Paulus verstehen, dass wahre Liebe sich in einer vorher nicht für möglich gehaltenen Versöhnung äußern kann. Seit dem Kreuz, da ist es möglich, dass wir ein Leben leben, das sich gegen die Zerstörung in dieser Welt richtet. Das Kreuz hat die Welt verändert, genauer gesagt, Jesus verändert uns. Und natürlich gibt es noch Leid. Nach außen hin ist noch ganz viel Zerstörung sichtbar. Und die Veränderung in dieser Welt durch Christus, die wird erst in der Ewigkeit vollkommen werden. Aber, so wie eine Pastorin einmal sagte, leugnet das Evangelium von Jesus Christus überhaupt nicht, dass es dieses Leid und diese Dunkelheit gibt in dieser Welt. Das Evangelium von Jesus Christus, das sagt letzten Endes aus, dass diese Dunkelheit nicht das letzte Wort haben wird. Im Tiefsten hat Jesus schon gesiegt. Am Kreuz wurde Gott, wer er schon immer war. Diese Liebe breitet sich seitdem aus, bis an die Enden dieser Welt, in unsere Herzen hinein und überall da, wo unser Handeln, so wie bei Paulus, von dieser tiefen Liebe verändert wird. Wenn du auf das Kreuz schaust, was siehst du dann? Siehst du die Trauer und das Leid und die Zerstörung? Siehst du deine eigene Schuld? Siehst du die unfassbare Macht des Bösen? Das alles zeigt sich am Kreuz. Aber siehst du auch, wie Liebe aussieht? Siehst du, dass hier der Teufelskreislauf durchbrochen und die Welt verändert wurde? Siehst du, dass Jesus hier den Sieg errungen hat? Und beugst du dich dann vor Jesus am Kreuz in dem Flehen darin, dass er auch dich verändern möge und dass seine Liebe auch durch dich fließen möge? Wenn ja, dann darfst du dich freuen. Denn der Tod hat nicht das letzte Wort, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Das, was Jesus am Kreuz errungen hat, das spricht lauter. Liebe hat den längeren Atem. Diese Liebe kann letzten Endes nur von Gott selbst in Jesus Christus kommen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Und im 1. Johannesbrief fügt Johannes als Autor hinzu, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus Christus hat am Kreuz die Welt verändert. So sieht Liebe aus. Amen. Wir wollen nun gemeinsam das Abendmahl feiern. Das heißt, wer möchte, darf jetzt gerne die Abendmahlsutensilien holen und bereitlegen. Dieses Abendmahl ist ja eigentlich ein Gemeinschaftsmahl, in dem etwas ganz Besonderes liegt. Wirklich eine besondere Kraft oder auch Verbindung untereinander. Weil wir es zusammen feiern dürfen, da wir gemeinsam zu demselben Herrn gehören. Jetzt ist es so, dass wir das natürlich heute gezwungenermaßen anders feiern müssen. Jeder bei sich zu Hause. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht weniger kraftvoll ist. Es bedeutet nicht, dass nicht auch hier Gott in seiner Gnade wirken kann. Das Abendmahl ist ein Gnadenmittel. Und es zeigt an dieser Stelle, dass es nicht wichtig ist, wo wir uns befinden, woher wir vielleicht kommen, was unsere Hintergründe sind oder was unsere aktuellen Lebenssituationen sind. Es ist unwichtig, wo wir uns gerade befinden. Als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern das Passamahl feierte, das dann zum Abendmahl wurde, da hat er das in einem Privatgemach, in einem Obergemach gehalten. Also spricht überhaupt nichts dagegen, das bei uns, in unseren Gemächern, bei uns zu Hause zu feiern. Das, was einzig und allein zählt, ist, ob ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz den Teufelskreis durchbrochen hat. Ob ich durch das Kreuz erkannt habe, wie Liebe aussieht und wer diese Liebe in Person ist und ob ich dieser Liebe vertrauen will. Und ob ich glaube, dass Jesus Christus mich in seiner Liebe auch verändern kann. Dann dürfen wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Jesus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir wollen an dieser Stelle miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir können auf der einen Seite nicht vollständig nachvollziehen, was du am Kreuz erlitten hast für uns. Und gleichzeitig wollen wir dir aber so sehr danken, dass du nachvollziehen kannst, was wir erleben manchmal an Leid. Und dass du gesagt hast, das und noch mehr nehme ich auf mich. Und auch wenn wir es nicht 100% verstehen können, was da eigentlich passiert ist am Kreuz, danken wir dir von Herzen dafür, dass du dich uns gezeigt hast mit all deiner Liebe. Dass wir aufs Kreuz blicken können und sehen können, wie liebevoll und gnädig und barmherzig und treu du bist. Dass wir ja wissen dürfen, das hat Auswirkungen für unser Leben heute und dann natürlich auch bis in alle Ewigkeit hinein. Dass wir wissen dürfen, wir brauchen dir nur zu vertrauen, dass du das auch für uns getan hast und dass das Auswirkungen hat auf unser Leben, dass das uns dann gilt. Und dass wir Abendmahl feiern dürfen an dieser Stelle. Wir sind dir dankbar dafür. Wir danken dir, dass wir durchs Abendmahl uns daran erinnern dürfen und uns neu bewusst machen dürfen, dass du für uns gestorben bist und du gelitten hast für uns. Was täten wir nur ohne dich, Herr Jesus? Wir laden dich ein, uns im Abendmahl zu begegnen. Du bist der Gastgeber des Abendmahls, nicht der Pastor oder die Gemeinde, sondern du. Und wir reagieren auf diese Einladung und sagen, okay, Herr Jesus, und jetzt komm du in unser Herz und begegne du uns in dieser gemeinsamen Zeit. Wir danken dir für diese Gabe des Abendmahls und bitten dich, dass wir dir begegnen dürfen, dich sehen dürfen, dort, wo wir jetzt sind und dass wir deine Liebe erleben dürfen. In deinem Namen beten wir. Amen. Im Lukas-Evangelium, da lesen wir über das letzte Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, Folgendes. Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Passamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot und er sprach das Dankgebet und er brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Weil Jesus das damals seinen Jüngern weitergegeben hat und so gesagt hat, wollen wir nun auch an diesem Abendmahl teilnehmen, indem wir jetzt gemeinsam das Brot nehmen. Für uns gilt der Leib unseres Herrn Jesus Christus, der für dich, der für uns zerbrochen wurde. Erhalte dich unsträflich zum ewigen Leben, frei von Schuld, zum ewigen Leben. Nimm und iss dieses Brot zur Erinnerung daran, dass Christus für dich gestorben ist und sei dankbar. Und so wollen wir nun gemeinsam essen. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Das sagte er damals seinen Jüngern und so gilt für uns auch heute, wenn wir diesen Saft jetzt nehmen, diesen Kelch nehmen, das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das für dich vergossen wurde, erhalte dich unsträflich zum ewigen Leben. Trinke dieses zum Gedächtnis daran, dass Christi Blut für dich vergossen wurde, und sei ihm dankbar von ganzem Herzen. Wir trinken gemeinsam. Und lieber Herr Jesus, weil wir durch dieses Abendmahl bekennen, dass wir deine Jünger sind und zu dir gehören, wollen wir nun auch gemeinsam dort, wo wir sind, das Gebet beten, durch das wir nochmal ganz deutlich zeigen, dass wir zu dir gehören. Und das Gebet, das du deinen Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt aber, heißt es im Römerbrief, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr eine Frucht, die zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so geht nun hin als wirklich befreite Menschen in voller Dankbarkeit gegenüber der Liebe in Person, gegenüber demjenigen, der diese Welt verändert hat durch sein Kreuz. Volle Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Karfreitag ist nur der erste Teil der Geschichte. Kommt noch ein zweiter Teil, an Ostersonntag, da geht es weiter. Und dazu dann auch wieder mit einem Gottesdienst hier bei uns, per CD, Audioaufnahme, Videoaufnahme. Bis dahin wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen.